Faszinierend, mitreißend, vielseitig. Die grandiose Welt der Bücher bekommt ihr jetzt von Hamburger Buchhandlungen auf die Ohren. Vielfalt statt Mainstream, unabhängig und inspirierend. Einmal im Monat hört ihr die Folge einer jeweils anderen Hamburger Buchhandlung mit Interviews, mit Buchempfehlungen und Veranstaltungstipps und vielem mehr. Seid gespannt!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hörstoff. Heute am Start sind Daniel Hagemann und Frauke Helms von den Bücherstuben Nord.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden unsere Einladung angenommen habt. Und wir von der Buchhandlung Tolle Geschichten, Rina Schölze.
Hallo.
Und ich, Britta. Wir haben heute unsere Lieblingsbücher mitgebracht. Bücher, die uns am Herzen liegen. Es sind keine Neuerscheinungen, sondern welche, die uns vielleicht schon sehr lange begleiten. Und da ich extrem neugierig bin, würde ich einen von euch bitten, da ihr unsere Gäste seid, fangt doch einmal an. Wer möchte, erzählt uns sein erstes Lieblingsbuch.
Also ich fange mal an. Daniel ist hier, hallo. Also erstmal möchte ich Danke sagen für die Einladung. Ich finde es eine ganz toll großartige Idee, dass wir hier auf dem Samstagnachmittag zusammenkommen und einfach über Bücher plaudern.
Und süße Stückchen essen.
Genau, wenn einer schmatzt,
dann
wir haben
sind
hier
das
viele
die
leckere
köstlichen
Dinge.
Natas, die die Damen uns hier auf dem Markt besorgt haben. Wunderbar. Mhm. Also ich finde es ganz toll, über Lieblingsbücher zu sprechen, weil das natürlich was ist, was in der Buchhandlung jeden Tag passiert. Man kann ja nicht nur Novitäten empfehlen, sondern man muss auch mal was aus dem Keller holen sozusagen.
Absolut,
und
ja.
Dann ist es wirklich schwierig, wenn man mal überlegen muss, was ist denn jetzt das Lieblingsbuch, das ich für so eine Empfehlung dabei haben möchte. Und ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht dabei, sondern das ist bei mir so im Herz verankert, dass ich das nicht bei mir haben muss, um zu erkennen, dass es ein Herzensbuch ist. Und es ist von Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt.
Ja.
Das ist einfach... Also viele kennen Andreas Steinhöfel erst, seit er Rigo und Oscar geschrieben hat. Das ist ja auch verfilmt worden und ist ganz toll. Die Bücher sind großartig und die Filme sind ehrlich gesagt auch ganz schnucklig. Habe ich gerne geguckt und ich lache mich schlapp über Dirk und ich.
Ja.
So, aber Andreas Steinhöfel ist tatsächlich neben diesem humoristischen Faktor, den er in Oscar, Rigo und Oscar und in Dirk und ich verbreitet, auch ein ganz seriöser Jugendbuchschriftsteller,
ja,
den man ganz toll ernst nehmen muss in dieser Hinsicht. Und in Die Mitte der Welt, das ist ja erstmal ein komischer Titel, stellt man sich vor, wo spielt denn das wohl? Das klingt so wie so ein amerikanischer Midwestern irgendwas. Aber es spielt in Deutschland, irgendwo in der Nähe von Kassel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es geht um ein Zwillingspaar. Und der haupthandelnde Mensch, um den es in dem Buch maßgeblich geht, ist einer von den Zwillingen, heißt Phil. Und die Mutter ist ein bisschen durchgeknallt, die ist im 9. Monat schwanger aus Amerika auf ein Schiff nach Deutschland gekommen. Vor was für einer Situation sie da flüchtet, erfährt man eigentlich nicht.
Wie alt ist Phil?
Phil ist in dem Buch so, ich würde sagen 15, 16, sowas.
Mhm.
Und es ist irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber es ist irgendwie... nicht so typisch. Und das Buch ist tatsächlich schon ziemlich alt. Ich habe das vor 20 Jahren gelesen und da gab es das irgendwie schon. Da war das auch nicht neu.
So lange schon?
Ja, ja. Also ich glaube schon.
Wow.
Vielleicht ist es auch verklärt in meiner Erinnerung.
Ja, ich hätte jetzt so 10 Jahre gesagt.
Ja,
aber auch das kann
nicht.
Nee,
aber tatsächlich ist, ich hatte am 8. Februar, hätte ich meinen 20. Hochzeitstag mit meinem verstorbenen Mann Thorsten gehabt.
Ah, okay.
Und der hat das Buch in mein Leben gebracht und...
Oh. Also muss
ich
schon.
Wir haben 2002 geheiratet und kannten uns davor schon fast 10 Jahre. Und Thorsten hat mir das Buch in die Hand gedrückt und da waren wir noch nicht verheiratet.
Guck mal,
also
so
muss das älter,
erklärt sich das, ja.
Muss das älter als 20 Jahre sein. Viel älter.
Okay, gut.
Also jedenfalls
so
habe ich das gelesen, als ich gerade frisch bei meinen Eltern ausgezogen war und viele Coming-out-Sachen so am Start hatte, die bei mir so ein bisschen untypisch waren. Aber trotzdem habe ich solche Bücher mit Wonne gelesen. Es ist nämlich so, dass Phil sich in der Schule verliebt in einen Typen.
Ach.
Und seine beste Freundin auch.
Ach, stimmt, wo du das jetzt sagst. Ja.
Ja. Und deswegen ist das gar nicht so typisch, weil dieser Typ, in den sich Phil verliebt, nicht irgendwie dagegen ist, sondern der fängt dann was mit beiden an.
Der ist so fluide irgendwie.
Ja, der ist so fluide. Und dafür gab es aber vor über 20 Jahren noch kein Wort. Also heute ist das ja alles irgendwie in diesem LGBTQ Ei sonst wie Plus mit drin.
Ja.
Und damals gab es das einfach noch nicht. Und für mich war das so ein Eye-Opener, dass man einfach nicht so festgelegt sein muss. Und es ist, ich finde es einfach wunderbar geschrieben. Ich habe jetzt tatsächlich weil ich da wusste, dass ich dieses Buch mitbringen will, habe ich es nochmal aufgeschlagen und so ein bisschen quer gelesen und ich finde es sprachlich großartig und einfach immer noch so. Also es hat wieder ganz viele warme Gefühle in mir gemacht und viel Entdeckerlust und ich glaube, ich werde es jetzt demnächst nochmal ganz lesen,
ja.
Nachdem ich jetzt durch diese Idee mit dem Postcard wieder darauf hingewiesen worden bin. Und es ist auch verfilmt worden. Ich glaube, den Film habe ich noch nie gesehen. Den werde ich mir jetzt vielleicht nochmal angucken.
Ja, glaubst du nicht, dass es dir vielleicht kaputt machen würde?
Ich werde es erst lesen und dann den Film gucken. Ich weiß aber, dass es in Hannover, wo ich studiert habe, vor urlanger Zeit, mal im Schauspielhaus lief. Mhm. Und da war das so eine Schultheaterproduktion. Da haben so ein paar professionelle Jungschauspieler mit Schülern zusammen das auf die Bühne gebracht. Und es war so eine ganz minimalistische Inszenierung auf so einer Probebühne und es war der Hammer. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen nach dem Lesen, wie man das als Theaterstück macht und es war großartig. Ich habe gar nicht mehr so genau Bilder im Kopf, aber ich weiß noch, dass ich hin und weg war von dieser Inszenierung. Und jetzt läuft mir gerade ein Schauer nach dem anderen den Rücken runter, wo ich drüber rede.
Also ich glaube, ich muss das auch mir nochmal wieder vornehmen. Genau. Ich stehe noch zu Hause. Ich habe es tatsächlich angefangen damals, aber gar nicht weitergelesen.
Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade jetzt mit diesem ganzen genderbewegten Zeugs wird das wieder ein Buch, das eine Rolle spielen könnte. Vielleicht muss man das einfach wieder öfter mal im Regal haben und
ich habe generell das Gefühl, das hat immer irgendwie eine Rolle gespielt. Das war so ein Buch, das war schon immer, also seit ich Buchhändlerin bin, ist ja jetzt ein bisschen kürzer, aber es war schon immer da und es ist immer so, das kann man immer wieder empfehlen.
Ja.
Und wie großartig das ist, zu was für einer Zeit in deinem Leben du das Buch gelesen hast.
Ja, deswegen ist es aber tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsherzensbücher. Und eigentlich kann ich das gar nicht oft genug verkaufen. Ich verkaufe es gar nicht so wirklich oft.
Hm. Aber
ich oft gar nicht so dran denke. Aber jetzt habt ihr es wieder irgendwie auf meinen Schirm gemacht. Und jetzt
wandert es wieder ins Regal.
Genau, jetzt wandert es wieder ins Regal. Und es ist lieferbar als gebundenes Buch und als Taschenbuch.
Ach, immer noch.
Genau. Ja, die haben irgendwann mal so eine Jubiläumsausgabe gemacht. Im Carlsen Verlag ist das erschienen. Mhm. Und gibt es noch in beiden Formen und sieht wirklich schön aus.
Hört sich gut an. Absolut.
Ja, gib ihm nochmal eine Chance.
Genau, wir kaufen es wieder ein, wir geben dem Buch nochmal eine Chance halt. Ich fange mal mit meinem ersten Titel an, dazu sage ich, meine Titel könnten nicht unterschiedlicher sein. Marlin Haushofer, Die Wand. Es ist eine Asbach-uralte Ausgabe, die ich hier habe. Sie hat 8 D-Mark gekostet. Ich war 16 Jahre alt, als ich mir dieses Buch gekauft habe und ich habe es damals auch tatsächlich das erste Mal gelesen. Es ist eins der wenigen Bücher, die ich 5-mal gelesen habe, immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten. Das letzte Mal vor 4, 5 Jahren, als gerade eine große Trennung in meinem Leben war. Und als ich es mit 16 gelesen habe, es geht ja um diese Frau um die 40, die mit Freunden auf eine Berghütte geht. Und die Freunde gehen abends nochmal ins Dorf und wollen was trinken. Sie bleibt mit dem Hund Lux, heißt er, oben alleine. Und ich habe das so bildlich vor Augen, Wahnsinn. Und am nächsten Tag sind die anderen beiden, also ihre Cousine ist das mit deren Mann, sind gar nicht wiedergekommen. Und sie denkt, na gut, dann gehe ich auch mal ins Dorf und geht so raschen Schrittes und knallt wirklich buchstäblich gegen eine Glaswand, die sie nicht sehen konnte. Und merkt, sie geht dann weiter, dass sie eingezingelt ist. Also umzingelt, sie kommt da nicht mehr raus. Und sie sieht aber hinter dieser Glaswand völlig spooky einen erstarrten Bauern und dessen Hund, die wie bei Dornröschen im Schlaf erstarrt sind. Und sie merkt wohl, dass sie in diesem Raum, den sie da hat, der einzige letzte Mensch ist, der da überlebt. Und später kommt noch eine Kuh und eine Katze zu ihr. Und als sie anfängt, dieses Buch zu schreiben, es gibt also nur diese eine Hauptperson eigentlich, später passieren zwar noch so ein paar Sachen, aber es ist wirklich diese eine Figur, ist es schon 2 Jahre her. Also dieses Ganze ist schon vor 2 Jahren passiert. Sie lebt seit 2 Jahren alleine in dieser Berghütte, hat gelernt, Holz zu hacken. Und das Lustige ist, mit 16, nachdem ich dieses Buch zu Ende hatte, dachte ich nur die ganze Zeit, oh Gott, ich weiß wieder, wie man Wurzeln anbauen.
Noch wie das
noch, dass ich weiß, wie man eine Kuh melkt. Also da war wirklich so dieses ganz Praktische nur im Vordergrund. Und als ich das letzte Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, also mein Blick ändert sich immer, je älter ich werde, war es so, dass ich dachte, oh Gott, du bist so in einer Depression, diese Frau da. Also es ging gar nicht mehr darum, dass sie sich selbst versorgt, sondern dass sie abgeschnitten ist von der Außenwelt. Und deswegen ist das, obwohl es mich jedes Mal traurig macht, dieses Buch, oder irgendwas an Veränderung in meinem Leben aufzeigt, eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
Ich war auch 16, als ich das erste Mal gelesen
habe.
Und mir hat es eine Tante in die Hand gedrückt. Lustigerweise habe ich Die Wand in unserem Herbst-Neuerscheinungs-Bücherbrief, nennen wir das immer bei den Bücherstuben. Das kommt immer im November raus. Und wir haben da seit neuestem auch so eine Abteilung, unsere Lieblinge oder Klassiker, die wir empfehlen. Und im letzten Jahr, also zum letzten Weihnachtsgeschäft, war das Die Wand von Frau Haushofer, die ich da empfohlen habe. Und es war auch, mit 16 hat meine Tante mir das in die Hand gedrückt und gesagt, nein, das musst du lesen, das ist unglaublich.
Ja.
Und dann, es war tatsächlich genauso, wie du das beschreibst. Ich habe das gelesen und war vollkommen konsterniert, ob dieser Situation mit dieser Wand und der Frau da alleine, mit diesen Partieren und wie die lernt sozusagen mit dem Leben da umzugehen und wie diese Welt da draußen quasi wie in Kunstharz gegossen einfach stehen geblieben ist. Also wirklich krass. Ich habe es tatsächlich irgendwann dann relativ kurz danach nochmal gelesen und jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr.
Ich hatte gerade total klasse Diskussionen, denn mein jetzt 20er, damals noch 19-jähriger Sohn hat es gelesen und sagte, Mann, darüber haben so viele erzählt. Und wir haben ganz viel diskutiert. Und so wie er es erlebt hat, habe ich mein junges Ich wieder entdeckt. Mhm. Weil er auch so dieses, oh Gott, wie baut man Kartoffeln an oder was kann man eigentlich essen oder wie lebe ich oder was mache ich, wenn ich krank werde und es gibt keinen Arzt. Also auch so dieses ganz Existenzielle und gar nicht so das, was ich heute in diesem Roman sehe. Hast du es mal gelesen?
Ich habe den Film gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit 16 geschnallt hätte.
Oh, okay. Vielleicht waren wir weiter mit 16.
Und ich habe eine Frage, wo kommt die Kuh her?
Die taucht irgendwann auf, oder?
Ja, die läuft da in dieser sozusagen Blase irgendwie rum und die finden sich irgendwann.
Ach, die sind mehrere, schon immer da. Genau, die war schon immer da. Das sind halt, ist halt ein relativ großer Raum. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein kleiner Hof, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Hektar das sind. Und ja, sie, und dann kommt ja auch noch irgendwann diese Katze halt dazu. Und ja, man muss dazu wissen, Marlene Haushofer hatte Depressionen halt, habe ich mal gelesen. Und ich habe von vielen gehört, dass dieser Film gar nicht gut ist. Deswegen habe ich ihn tatsächlich nie geguckt. Mhm. Sondern ich, für mich bleibt es dieses 8 D-Mark teure Buch, was ich damals in der schönen blauen Ausgabe bei DTV gekauft habe.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Verlag das jetzt ist. Aber
es gibt Heuer und Witsch,
glaube ich. Immer noch.
Ja, es gibt es immer noch.
Und wenn ich jetzt das alte Cover angucke, denke ich auch eigentlich, wäre das, das ist sehr 80er Jahre,
das muss man mal sagen. Das muss doch keiner wissen.
Also das jetzt ist irgendwie, das aktuelle Cover, das Taschenbuchcover ist irgendwie so grau, braun, grünlich irgendwie.
Ja. Doch, das ist schon sehr alt halt, aber ich liebe es immer noch. Und ich finde dafür, dass ich schon so häufig gelesen habe, sieht es auch echt noch gut aus.
So.
Wer bringt mir jetzt oder stellt uns ein Buch vor?
Ich habe ein wirklich uraltes Kinderbuch mitgebracht. Das ist aus dem Jahr 1965 und ich habe das als Kind geschenkt bekommen, muss ich ja irgendwie, und ich habe es geliebt. Ottochen im Turm aus dem Oettinger Verlag von Marie-Louise Bernhard von Luttitz.
Okay.
Marie-Louise Bernhard von Luttitz. Also ich habe dann auch natürlich mal ein bisschen gegoogelt, ist gar nicht so eine bekannte Schriftstellerin. Sie hat noch geschrieben Bummfiedel, also auch ein Buch, was ich selbst nicht kenne.
Es sieht auch schön
uralt aus. Es ist uralt und das Schöne ist, die Zeichnungen sind von Rolf Rettig. Ah. Rolf Rettig, der Ehemann von Margret Rettig, die ja auch viel Jan-Julia-Geschichten
erinnert hat. Erinnert sofort, ja.
Genau, und es sind also diese Zeichnungen, dieser Illustrator hat auch James Criss und Astrid Lindgren Bücher illustriert. Und ich liebe dieses Buch, weil es von einem kleinen Jungen erzählt, der als 13. Kind einer Schusterfamilie in einem kleinen Ort lebt. Und er liebt Tiere, er beschäftigt sich mit sich selbst ganz viel. Also er geht niemanden auf den Sack, wenn ich das so sagen darf. So als 13. Kind, das ist also auch eine ganz liebevolle Familie. Wenn man so sieht, wie die schlafen, also sie haben ein ganz kleines Häuschen nur und sie schlafen alle mit zu vier, zu fünft in den Betten. Und er darf oder möchte gern im Turm schlafen. Und sein Zimmer möchte er in einem Turm haben. Das ist ein Turm, so ein Aussichtsturm, der direkt an dem Häuschen steht von dieser Schusterfamilie und damit kann die Familie auch noch ein bisschen Geld verdienen mit Eintrittskarten. Und er möchte gern da oben leben, weil er da seine Ruhe hat und er kann da Tiere beobachten und das findet er ganz toll. Und das Schöne auch ist, dass seine Stimmungen nur durch seine Haare wirklich ausgedrückt werden. Also wenn er traurig ist, hat er Spaghetti-Haare. Wenn er fröhlich ist, dann kringeln sich die Haare. Und wenn er zornig ist, dann hat er so, ach, weiß ich nicht, störrische Haare eher. Süß. Und ich weiß noch, waren das Windpocken oder Masern? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß, dass ich dieses Buch dann immer wieder gelesen habe, wenn ich krank war. Das war so mein Trostbuch.
Das ist bei mir Jim Knopf.
Ja, ja, so gibt's.
Henriette Bümmelbahn.
Ja, auch schön.
Ich habe eins, das heißt Das große Buch von Hans Frieda. Weiß nicht, das hat meine Mutter irgendwann mal mitgebracht. Und das ist auch so ein kleiner Junge, der irgendwie so... Das sind so quasi Minutengeschichten. Also die eine Seite eine Geschichte mit einer Illustration von Hans Frieda, so einem kleinen Jungen. Das ist ein niederländisches Buch, der heißt wahrscheinlich gar nicht Hans Frieda auf Niederländisch, sondern irgendwie Piet oder irgend sowas.
Also man sieht es deinem Buch hier auch an, du hast es viel gelesen.
Ich habe es, ja, ich habe es gelesen ohne Ende. Ich lese es tatsächlich auch immer noch. Ich bin jetzt weit, also ich bin alt.
Wenn du krank bist oder
wenn
auch
ich
so. Krank,
auch so, auch so. Nein, und ich habe tatsächlich, ich weiß auch immer, wo es steht.
Ja.
Es gibt ja so, also in meiner Bude sind natürlich diverse Bücherwände. Aber ich weiß ganz genau, das hat einen Platz.
Ja.
Und ich finde diese Illustrationen finde ich so charmant. Und es ist viel zu gucken. Und letztendlich ist es so, dass dieser kleine Junge von der Bürgermeisterfrau, die sagt, also das kann doch nicht sein, dass der arme Junge auf diesem Turm leben muss. Und sie möchte ihn gern zu sich holen. Und dann darf er in dem Turm schlafen. Er ist ganz traurig, er will das gar nicht. Und er sagt, naja, okay, wenn es denn sein muss. Und er würde auch natürlich von der Bürgermeisterfrau umhegt und er wird eine gute Ausbildung bekommen. Ja. Also die Eltern finden das schon in Ordnung, dass er das machen sollte, aber eigentlich will er das gar nicht. Und in der letzten Nacht wird er wach und merkt, es ist irgendwas stimmt nicht. Und er entdeckt Feuer in der Ortschaft. Dadurch, dass er eben auf den Turm hört. Und bimmelt natürlich die ganzen Leute wach und die Feuerwehr kann informiert werden und der Brand kann gelöscht werden, nur weil er das entdeckt hat. Mhm. Und dann sagt die Bürgermeisterfrau natürlich, ach du Junge, du bist ja so toll und unser kleiner Wächter des Ortes, du darfst natürlich am Turm bleiben.
Ach, sehr gut.
Und dann ist er ganz glücklich.
Ja. Du hast gesagt, das Buch gibt es ja leider nicht mehr.
Leider nicht
Ich mehr. Kann für alle Leute, die nach solchen Büchern suchen, einen großartigen Tipp geben, Booklooker. Mhm. Da habe ich nämlich mein Herzenslieblingskinderbuch Lenes besonderer Tag gerade tatsächlich sehr gut erhalten gefunden. Also man findet diese Bücher ganz toll auf Booklooker, wenn es sie nicht mehr gibt.
Man kann auch einfach in die Bücherstuben kommen und uns fragen. Wir haben einen sogenannten antiquarischen Buchservice, der... für uns auf verschiedenen Plattformen solche antiquarischen Bücher sucht und wir finden fast alles immer.
Das ist auch gut.
Im Übrigen kann man natürlich aber auch mal sagen, lieber Oettinger Verlag,
reißt
euch mal zusammen, macht doch mal die guten Bücher wieder.
Genau.
Also nicht, dass ihr nicht auch sonst gute Bücher macht, aber das wäre doch vielleicht eins, das mal eine Wiederveröffentlichung erfahren dürfte.
Mhm. Das stimmt,
ja. Guck mal, ich habe einen tollen Satz gefunden. Ich habe meinen Turm und meine Tiere und die Wochentagsfenster und den Sonntagsrundgang. Und ich habe den Himmel und die Wolken und die Sonne und die Bäume und die Wiesen und den Mond und die Sterne. Und den Bahnhof und die Eisenbahn. Ich habe die ganze Welt.
Oh, oh schön. Sehr schön. Ich kriege Gänsehaut.
Ottochen im Turm.
Rina.
Ich habe ein Buch dabei, was mir genauso geht wie dir. Die Wand. Jedes Mal, wenn ich es lese, fühle ich was anderes daraus. Und ist es irgendwie was anderes für mich. Es ist The Call of the Wild von Jack London. Auf Deutsch Der Ruf der Wildnis. Mhm. Und es ist die Geschichte eines Hundes und sie berührt mich enorm. Buck wächst auf als Hofhund, ihm geht es total gut, er lebt sonnig und wohlig und er ist so ein bisschen der Chef. Und dann wird er verkauft von einem nicht sehr netten Mann und er wird zum Schlittenhund ausgebildet. Und das im hohen Norden in Alaska. Und er hat ein unglaublich hartes Leben. Es ist so grausam, das zu lesen. Okay. Also es ist wirklich, 2/3 dieses Buches ist für mich emotional harte Arbeit, das zu lesen, weil er muss, also erstmal wird sein Wille gebrochen, weil er da ankommt und natürlich nicht weiß, was los ist. Und er war bisher immer der Chief und jetzt muss er sich unterordnen. Und das bringt ihm ein Mensch bei, dass das passieren muss. Und dann ist es aber so, dass Buck in sich so eine Kraft hat und so einen Funken hat und er ist so intelligent und er hat so einen Biss im Leben, dass er sich in allen Situationen, in die er geworfen wird, also er wird zum Schlittenhund ausgebildet, Und er arbeitet sich sozusagen hoch, bis er irgendwann sein eigenes Team leitet, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er wandert von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch und arbeitet unglaublich hart. Und je mehr Zeit er dort oben verbringt, desto mehr merkt er in sich einen Funken, irgendeinen Drang, irgendwas, was ihn irgendwo hinzieht. Er hat auf einmal Erinnerungen im Kopf, die er gar nicht haben kann. Er spürt Dinge, die er gar nicht wissen kann, aber von denen er weiß, dass sie in ihm stecken durch seine Vorfahren. Und immer so langsam kann er dem ein bisschen mehr nachgehen und spürt einfach die Wildnis in sich. Und mit jedem Monat, der vergeht, hat er mehr die Verbindung zur Welt um sich herum. Und letztendlich kommt er zu einem Menschen, der wahnsinnig gut zu ihm ist. Er erleidet Furchtbares, bis er an einen Punkt kommt, wo ein Mensch für ihn aufsteht und für ihn einsteht. Und bei diesem Mensch bleibt er dann und findet so ein bisschen seine Heimat. Aber mit diesem Menschen, er muss dann kaum noch Schlitten ziehen, ist er auch so frei, dass er immer mal wieder durch die Wälder stromern kann. Und da entdeckt er einfach dieses Wildsein für sich und dieses Freisein. Und sein Mensch wird dann eines Tages umgebracht, ich sag's mal nett, wird umgebracht und Buck bleibt alleine zurück und ist aber dann schon an dem Punkt angekommen, dass er sich einem Rudel anschließt. Und somit findet er seine Freiheit und er kehrt aber immer wieder an diesen einen Ort zurück, wo er mit seinen Menschen gewohnt hat.
Oh Gott, sie hat ein bisschen Tränen in den
Augen. Also dieses Ende und das ganze Buch, aber dieses Ende, als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe mich in mein Auto gesetzt und wollte nach Hause fahren und bin aus der Bahn gekommen und hatte so zum Ende hin gelesen, ich saß im Auto, ich habe so Rotz und Wasser geheult.
Oh Gott.
Ich konnte wirklich nicht fahren. Ich konnte, glaube ich, 20 Minuten danach immer noch nicht fahren, weil es mich so umgehauen hat. Und das ist so, so schön für mich, diese Geschichte von diesem Tier, was seine Freiheit findet.
Ja. Hast du denn Bezug zu Hunden?
Also
hast du?
Ja, ich liebe Hunde ganz arg. Das ist natürlich, deswegen habe ich jetzt erst mal zu dem Buch gegriffen. Mhm. Und dann war ich hin und weg. Es ist kurz, es ist knackig. Diese Charakterentwicklung, die er mitmacht, ist so fantastisch. Und es ist...
Ich habe noch nie was von Jack London gelesen.
Ich auch nicht,
und
tatsächlich.
Wer auch immer das noch auch nicht gemacht hat, der wird jetzt denken, boah, das ist doch bestimmt so ein Klopper mit 600 Seiten. Aber nee, das ist tatsächlich ein ganz dünnes Taschenbuch. Ja. Nur, was Rina hier dabei hat, ich kann es gar nicht glauben.
Das ist auch so fantastisch, dass er das... Er erzählt eine großartige Geschichte auf so wenigen Seiten. Und es ist kein Wort zu viel, er labert nicht rum, sondern es ist kurz und knackig. Perfekt. Das perfekte Buch, finde ich. Danke, dass ich es nochmal lesen durfte für den Podcast.
Oh ja. Ich freue mich sehr. Vielleicht sollten wir es auch nochmal ins Lager nehmen. Vielleicht findest du noch ein paar.
Ja, dann labere ich unsere Kunden aber wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch mit Jack.
Aber liest du das auf Englisch oder auf Deutsch?
Das habe ich auf Englisch gelesen.
Ist ja oftmals so, ne, dass die Ursprungssprache dann doch manchmal noch besser ist.
Ich habe den Vergleich nicht.
Okay.
Es ist auf jeden Fall sehr poetisch. Auch so schön, wie Buck die Welt erfährt.
Rina wäre gerne ein Hund.
Naja, aber es ist natürlich, also man kann ja jetzt auch überlegen, dass das, jetzt kommt so literaturwissenschaftlich daher, gerade von mir, dass das alles eine große Metapher ist für die Sehnsucht nach Freiheit. Und also ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, dass wenn man sich irgendwie in der Natur befindet, wer auch immer sich dem mal so aussetzt, das machen ja auch nicht alle, dass man so eine Sehnsucht hat nach dem, ich will aus der Stadt raus, ich will aufs Land, ich will meine eigenen Kartoffeln anbauen, ich will ans Meer, ich will da in einem Boot sitzen und will den Wind mir um die Nase wehen lassen. Also ich glaube, so eine Sehnsucht hat ja fast jeder von uns.
Ja, wieder und auch so eine Sache, die beim Wiederlesen so, das habe ich jetzt ganz anders gefühlt als beim ersten Mal.
Ja.
Einfach dieses, das war jetzt die Essenz auch zu, sowas Ursprüngliches, sowas Natürliches, also...
Hört sich super an.
Wirklich toll.
Muss ich vielleicht mal testen.
Genau. Alles gut. So, Daniel, dein zweites Buch.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich nehme jetzt doch das, was mir spontan in den Sinn gekommen ist. Also es gibt natürlich, gerade wenn man als Buchhändler arbeitet, ganz viele Lieblingsbücher.
Ja, stimmt.
Und viele Bücher auch, die einen das Leben lang begleiten. Aber eins, das irgendwie bei mir sehr nachhaltig wirkt, weil ich es wirklich ganz fantastisch finde, ist von Walter Mörs das Rumo-Buch.
Okay.
Wo es auch um so ein hundartiges Wesen geht, nämlich um so einen Wolpertinger, der, so heißen die.
Ja, süß. sind die.
Die sind total süß. Und Rumo ist, also ich meine, das ist natürlich so eine Hundefigur, die sprechen kann, aber irgendwie wahnsinnig attraktiv dabei. Also ich habe mich irgendwie zu dem quasi körperlich hingezogen gefühlt beim Lesen, möchte ich sagen. Okay. Ja, so, weil er irgendwie so elegant beschrieben wird da.
Also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Also jedenfalls hat mich diese Geschichte und diese Figur von Anfang an gefesselt. Und es ist quasi Rumos Biografie, wie er aufwächst bei jemandem und langsam erkennt, dass er eben nicht ein normaler Hund ist, sondern dieser Wolpertinger, der sprechen kann und denken kann und in dieser Weise eher menschlich ist als hündisch. Mhm. Und der Faden, der sich durch die Geschichte zieht, ist ein sprichwörtlicher Faden. Das ist nämlich so ein Silberfaden, den er irgendwann riechend wahrnimmt. Und das ist der Silberfaden, der ihn zu seiner großen Liebe führt. Und er spürt sozusagen bei allem, was er tut, immer diesen Silberfaden, den er mit der Nase wahrnimmt, hinterher. Und das ist natürlich, also das habe ich auch gelesen, da war ich noch relativ jung und hatte noch sehr romantische Vorstellungen vom Leben. Und man, also ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber als ich noch nicht in einer relativ festen Beziehung war, da hatte ich so Hollywood-Vorstellungen von, wie so eine Beziehung dann aussieht. Also man trifft jemanden und das ist the one and only. Und dann geht man nur noch Hand in Hand und verbringt jeden Tag, jede Minute miteinander. Und
die Vorstellung habe ich immer noch.
Ja, bei mir ist da sagen so ein bisschen Reality-Check angegangen. Also nicht, dass das nicht alles ganz wunderbar ist, aber es ist eben nicht immer nur romantisch, sondern man muss sich eben ein bisschen streiten. Mhm. Ja. Und es ist auch Arbeit. Also es, aber dieser Silberfaden und diese Wonne und dieses Streben nach der Vereinigung sozusagen, nach dem Treffen von diesen seelenverwandten Wesen, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann ist natürlich, das zieht sich ja durch fast alle Bücher von Walter Mörs, also jedenfalls die ich kenne, ist, dass der so ein Fantasiewelten entstehen lässt, die wahnsinnig großartig sind. Mhm. Und das geht gar nicht immer irgendwie magisch zu, sondern ist manchmal einfach nur abgefahren und verrückt.
Ja.
Also dieses Zamonien, diesen Kontinent, den er da erschaffen hat, in dem fast alle seine Romane spielen, es ist ja so ein Sammelsurium von Fantastigkeiten, das spottet ja jeder Beschreibung, das kann man gar nicht zusammenfassen. Mhm. Und viele von den Figuren trifft man ja in vielen Romanen wieder. Also Captain Blaubeer ist ja das erste, was er geschrieben hat, wo man diese Welt kennenlernt, weil der da ja rumreist und alles so beschreibt. Und in jedem von diesen Romanen und in Rumo ganz besonders lernt man dann bestimmte Elemente noch intensiver kennen. Und mir hat das diese Welt sehr erschlossen. Ich mochte dieses abgedrehte, verrückte. Und ich bin verliebt in Rumo und seinen Silberfaden.
Kommt Rumo noch mal in weiteren Büchern eigentlich vor?
Nee, das ist nur dieses eine.
Weil ich weiß, dass Kunden immer gefragt haben, kommen noch mal mehr Rumo-Bücher? Und dann, aber es ist schon ein paar Jahre her.
Ja, ich glaube nicht tatsächlich.
Da haben wir Leute im Crush.
Aber es ist auch immer noch lieferbar, ne?
Es ist immer noch lieferbar, genau. Super. Und da muss man, also die gibt es mittlerweile, glaube ich, alle als Taschenbücher, aber es ist nichts Schöneres als so ein Buch, als Hardcover in der Hand zu haben.
Die sind waren so wunderschön.
Wirklich schön gemacht, das Buch. Das ist so rot mit Gelb und Gold. Ein Wonnebuch. Eine wirklich, wirklich schöne Geschichte, die man bestimmt auch wahnsinnig gut vorlesen kann für Kinder, die noch nicht alt genug sind, das selber in die Hand zu nehmen. Aber ich glaube, das ist eine schöne Vorlesegeschichte auch.
So. Ja, also habe ich nicht gelesen.
Ich habe noch nie was von Walter Mörs gelesen.
Das geht ja gar nicht.
Okay, Rina.
Also, aber das ist ja dann, also wenn du Hundefanin bist, dann müsstest du eigentlich ganz dringend Rumo mal lesen.
Und ich meine, diese Parallele, der silberne Faden, den er riecht und der so an ihm zerrt und der Ruf der Wildnis, zerrt, also Parallele.
Also Rina liest als nächstes Rumo.
Alles klar.
So, jetzt kommt mein zweites Buch. Ich habe lange überlegt, was nehme ich alles, weil es gibt natürlich, wie du sagst, so viele Lieblingsbücher, wenn man schon so lange im Buchhandel auch arbeitet. Bei mir ist es aber tatsächlich ein Buch, was ich das erste Mal mit 10, 11 gelesen habe, Der Doktor und das liebe Vieh. Ich habe auch die Serie geliebt, nur die alte Serie. War auch ganz enttäuscht, dass die Frau irgendwann ausgetauscht worden ist. Aber diese Bücher, ich habe alle 5 sind es ja, und das hier ist jetzt eine neue Ausgabe, weil meine ist so alt, dass ich die gar nicht mehr mitnehmen mag, weil die auseinanderfällt. Das ist auch über Rowold damals erschienen. Wer kennt nicht den Doktor und das liebe Vieh? Spielt in Yorkshire, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist das, oder vor dem Zweiten Weltkrieg fängt es an und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und es ist so schön, dieser Tierarzt und der lebt da und man sieht diese grünen Wiesen und es ist eigentlich gar nicht heile Welt, weil die haben auch gar nicht alles und nicht viel, aber er liebt so sein Leben. Er liebt sein Leben, er liebt seinen Job und er Also das war wirklich so diese Liebe zu dem, was er tut. Und er ist so ein freundlicher Mensch. Und immer wenn bei mir Krisen im Leben sind, also ich habe das Buch bestimmt 20 Mal schon gelesen, kein Witz. Zum Beispiel als die Pandemie angefangen hat, musste ich Der Doktor und das liebe Vieh alle 5 Bände lesen, weil das so heile Welt war. Und es war so gut und denen ging es gar nicht gut und es ist auch nicht immer alles schön. Wir kennen ja auch alle die Verfilmung. Aber das ist ein wirkliches Seelenbuch von mir. Das ist so wie nach Hause kommen und Kuchen essen und Tee trinken.
Also ich kenne das nicht.
Du bist zu jung.
Du bist einfach jung, Rima.
Also hat das wirklich eine Geschichte? Oder sind das
ja, es ist dieser Tierarzt, der gerade mit dem Studium fertig ist und dann auf sich auf eine Stelle in Yorkshire bewirbt. Halt. Er kommt
auf
nicht
dem platten Land sozusagen.
Auf
aber das Land nicht platt ist, sondern es ist ja alles
sehr hügelig. Halt, aber, und er kommt da in dieses Haus des Tierarztes. Siegfried heißt der wirkliche Tierarzt. Und der hat ihn dann erstmal vergessen und er wartet da und schläft dann ein vom Vorstellungsgespräch, weil er so kaputt ist von der Fahrt. Und diese beiden Männer treffen sich und es entsteht eine großartige Freundschaft auch zwischen denen. Und er arbeitet dann da auf dem Land und erstmal sind alle Bauern ganz enttäuscht, dass er immer kommt und nicht Siegfried halt. Und dann gibt es noch den kleinen Bruder Tristan. Es ist eine durchgängige Geschichte. Er lernt dann auch bei einem Bauern seine zukünftige Frau kennen.
Die Dorfschönheit.
Die Dorfschönheit, aber sie ist auch so, Helen heißt sie, oh Gott, ich könnte. Möchtet ihr noch alles wissen?
Ja, also ich habe ja die Bücher tatsächlich nicht gelesen, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir in den 80er Jahren immer mit der ganzen Familie diese Serie geguckt haben.
Genau.
Und ich, also da habe ich jetzt noch Bilder im Kopf. Das war ja auch so ein attraktiver Mann.
Ja,
nicht, dass ich es damals so hätte sagen können, aber heute ist mir das völlig klar, warum ich das damals schon so toll fand.
Nein, ich fand es so nachholen. Ich fand es so interessant. Ich habe wirklich mal überlegt, ob ich Tierärztin werde. Ich wüsste dann ja schon, wie man eine Kuh untersucht.
Ja, das ist auch so ein Bild, was ich habe. Der Arzt mit der Hand in der Kuh.
Mit der Hand in der Kuh, genau. Das ist auch für immer geblieben. Und es ist wirklich so ein... Wenn ich das Buch lese, komme ich nach Hause und ich gucke gar nicht viel Fernsehen, aber manchmal, ich habe die ganze DVD-Box, schiebe ich mir 1-2 Folgen rein und dann geht es mir echt wieder besser. Es ist, dieses Buch macht mich einfach glücklich.
Schön.
So, und das ist so ein bisschen wie, ich hatte auch gehofft, ich würde mal eine Beziehung haben wie der Hauptdarsteller und seine Helen halt.
So.
Eine Liebe, die...
Ich dachte, wie der Doktor mit seinen Tieren.
Nein, das nicht. Aber ich finde tatsächlich diese Liebe, die er zu seinem Beruf hat und das, dass er es so liebt, was er macht, das kann ich tatsächlich sagen. Ich finde, das ist wichtig und schön halt für sein Leben. Ich liebe auch, was ich mache.
Toll. Okay, die Liste von Büchern, die ich lesen muss, wird länger.
Ja.
Frauke. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch, ich habe auch so viele Bücher und habe mich dann für eins entschieden. Das ist ursprünglich rausgekommen 1959. Ja, von Daniel Keyes. Es hieß ursprünglich Blumen für Algernon oder also Flowers for Algernon. Es war eine Kurzgeschichte, die Daniel Keyes rausgebracht hat, die auch veröffentlicht wurde. Und dann kam ein Verlag zu ihm und sagte, mach doch mal einen richtigen Roman daraus.
Ja.
Weil es war eine sehr interessante Geschichte. Dann hat er gesagt, okay, ich mache den Roman draus und hat aber, was alle Verlage wollten, er sollte den Inhalt, das Ende sollte er verändern. Er sollte es positiv gestalten. Mhm. Und da hat er sich strikt geweigert und hat also jahrelang auf einen Verlag gewartet, der dann doch sein Buch, den Roman in der Fassung, wie er es rausbringen wollte, dann tatsächlich rausgebracht hat. Und Daniel Keyes ist ein Science-Fiction-Schriftsteller, das muss man wissen. Und es geht um einen jungen Mann, Charlie, der so leicht, wie sagt man, leicht minder bemittelt. Also der hat wenig...
Ich habe das gelesen irgendwann mal, wo du das jetzt sagst.
Kopf, er ist sehr, also ist geistig zurückgeblieben, ist fast schon ein bisschen zu hart, aber er hat eine sehr einfache Denkweise. Sehr, sehr einfach. Und es gibt eine Möglichkeit, eine Operation, die ihn intelligent machen könnte.
Ja.
Mhm. Und er... Also, und dieses Buch ist in Tagebuchaufzeichnung geschrieben. Das heißt, er fängt an, so wie er denkt, in seiner einfachen Struktur, ich will intelligent werden. So. Und das ist also, das durchzieht also die ersten Tagebucheintragungen bis hin zur Operation. Und nach der Operation wird er peu à peu, dann merkt man auch, sein Sprachschatz erweitert sich. Er hat auf einmal ein musikalisches Interesse. Er saugt alles auf, was er in die Finger bekommt.
Ich habe das Buch völlig vergessen. Und jetzt, wo du es erzählst, ich erinnere mich genau, wie sich die Sprache verändert. Ja. Das ist so gut gemacht. Ja.
Und das habe ich auch. Ich habe das nie vergessen, dieses Buch.
Ja.
Und es ist immer noch, also ich habe es auch 2-3 Mal gelesen. Es ist wirklich so die Veränderung, dieser Prozess von diesem Charlie, das ist so ergreifend. Er verliebt sich dann auch in eine Forscherin oder Doktorin, die mit ihm da zusammenarbeitet. Und dann, weil es geht ja auch um Algernon, das ist eine Maus, mit der dieses Experiment im Vorwege auch mal gemacht wurde, die auch hochintelligent war, nur die ist dann irgendwann gestorben. Hat die Intelligenz verloren und ist verendet. Und dann wusste er auch, irgendwann wird ihm das auch passieren. Mhm. Und es ist also diese Tragik, die dahinter steckt.
Ja, stimmt.
Die Tragik, dieses Bewusstsein, er ist hochintelligent, musikalisch ohne Ende, interessiert an Philosophie, Psychologie. Auf einmal, er weiß alles. Und auf einmal merkt er verliert es wieder.
Oh Gott. Ja, und das merkt man als Leser und denkt immer, da muss doch was passieren.
Mhm. Und wie gesagt, damals haben die Verlage alle gesagt, nein, wir wollen ein anderes Ende, wir wollen, dass er so bleibt. Es sollte ein Happy End geben.
Ja.
Und er sagt, nein, mein Buch muss so enden.
Oh, guter Mann.
Ja?
Nein, es ist guter wirklich Mann. Kaum auszuhalten zum Schluss. Ich erinnere mich, ich habe es wahrscheinlich auch verdrängt.
Weil das klingt fantastisch. Gibt es das eigentlich noch? Weißt
ja,
du,
es
das
gibt es noch. Und zwar unter dem Titel Blumen für Algernon.
Okay.
Das gibt es tatsächlich noch.
War toll, das stimmt. Das habe ich als sehr junger Mensch gelesen.
Mhm. Wie jung?
Ach, 20.
Das ist ja schon hart.
Ach so, okay. 18, 20.
Ja, also ich habe das auch in meiner Ausbildungszeit. Und das war dann Anfang der 80er.
Ja.
Ja, und da war das auch gerade, ich denke mal, auch...
Hatte so ein schwarzes Daniel Keyes. Frauke zieht gerade
unseren Mikrofon.
Frauke möchte alle Süßigkeiten für sich haben.
Ja,
ich habe gerade
in Rage geredet.
Hört sich Frauke super an.
Also das Buch sieht jedenfalls aus wie ein Buch der 80er. Also das würde man heute so nicht mehr machen.
Nein.
Ich werde mir jetzt dann demnächst mal angucken, wie das in der aktuellen
Fassung aussieht. Es ist auch ein Klett-Cotta, bin ich der Meinung.
Ah, toll.
Blumen für Algernon. Und ich weiß nur nicht, ich glaube, als Roman.
Das ist, ich habe so eine schwarze Ausgabe gehabt. Bei mir war das damals nicht Klett-Cotta, das weiß ich. Und ist als Roman halt gewesen.
Dann ist es noch als Roman. Und für mich ist auch so diese wirklich die Tragik.
Ja.
Ne? Dieser Beginn, wo man ihn, auch das ist ein ganz sympathischer Mensch, der ist ganz liebevoll, ärgert sich auch nicht, wenn er so ein bisschen aufgezogen wird.
Ja.
Nein, weiß er, sind seine Freunde und er ist so ganz einfach.
Ja, aber auch so die Veränderung und wie er sich nachher dann auch charakterlich verändert.
Er wird auch aggressiv.
Genau,
Ja.
Ach so.
Toll, dass du mich daran erinnerst.
Ja, danke.
Also hier steht erste Auflage 84.
Ja, dann war das.
Okay. Ja.
Ja.
Aber es ist tatsächlich hier offensichtlich schon 59 geschrieben.
Genau, die erste Geschichte 59.
Ja. Und dann 66.
Und dann ist es 66, glaube ich, hatte das hier auch irgendwo notiert. 66 aus dem Harcourt Verlag. Und es wurde, das wollte ich noch sagen, es wurde verfilmt mit Cliff Robertson in der Hauptrolle und der hat tatsächlich einen Oscar dafür bekommen. Also dieser Film ist auch richtig hoch gelobt worden.
Hast du den gesehen?
Nein. Und ich habe jetzt natürlich auch mal gegoogelt und geguckt, wo man ihn bekommt. Mhm. Über eBay könnte man ihn auch kriegen. Also,
würdest du das gucken?
Ja,
ich
habe Angst,
dass ich mir dann
meine Bücher
kaputt mache. Also bestellen wir, laden uns dann zu dir ein,
dass wir das Buch gelesen haben
und
wir das einfach mal zusammen gucken.
Ja. Ja.
Also irgendwann müssen wir im Podcast nochmal über Herzensbücher in Kombination mit Filmen machen, die nicht die Illusion geraubt haben, sondern die dem Buch sozusagen... Gibt es nicht oft, aber gibt es ja doch.
Ja. Das stimmt. Also bei Der Doktor und das liebe Vieh ist auch die Verfilmung hervorragend.
Genau.
Dank der schönen Männer, die da rumlaufen. Rina, du hast uns ja eigentlich nur ein Buch mitgebracht. Willst du noch eins aus der Hüfte schießen? Oder?
Als Schwimmerland aber nebenbei kann. Also es geht hier um Herzensbücher und es ist einfach solitär.
Okay, gut. Ja, dann war es das von uns heute. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wer beim nächsten Mal dran ist?
Wir sind erst im Sommer offiziell wieder dran, deswegen weiß ich es gar nicht.
Ich weiß tatsächlich nicht, wer nach uns dran ist, aber es ist eine andere tolle Hamburger Buchhandlung.
So viel steht fest.
So viel steht fest.
Genau. So viel steht fest.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt.
Auf jeden Fall.
Und wir wünschen euch noch einen schönen Frühling. Ja, kann man sagen, ne? Wir sind jetzt soweit, dass wir einen schönen Frühling bekommen. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.